Das Highlight für mich war die Finanzkrise, ich glaube 2009, als die ganzen Billboards, aka diese Großflächenleinwände, auf einmal alle weiß plakatiert wurden. Und das war auch der Auslöser, womit, ich glaube, Leute meine Figuren wahrgenommen haben, weil da bin ich ziemlich viele weiße große Leinwände abgelaufen und habe Spuren hinterlassen, ja. Also, jetzt wird's doch politisch. Ich finde, ich weiß nicht, viele Sachen sind aus meiner Sicht unnötig, die hier passieren. Mutig wäre einfach zu sagen, wir bauen jetzt ganz viele soziale Wohnungen für ganz viele Menschen, sehen zu, dass der Mietspiegel runterkommt und fangen mal an, alle Gebäude zu begrünen. So, das wäre eine Art von Mut, die ich mir von der Stadt und der Politik hier wünschen würde. Mhm. Und sowas, ne, Beispiel jetzt nur Spielbudenplatz, aka Esso-Häuser, also das Ding stand da jetzt, egal, wir wollten nicht drüber reden, aber da kann ich nur den Kopf schütteln mit dem Konzept, was da jetzt gemacht wird. Ich sag nicht schon wieder ein Hotel, aber schon wieder ein Hotel. Was wir hier nicht brauchen, sind Hotels. Und aus meiner Sicht brauchen wir auch keine Olympiade. So, wir brauchen hier bezahlbaren Wohnraum. Ja. Es gab aber einen Moment, ich glaube 2013, habe ich mich einfach von den Ängsten der Geldsorgen befreit. So, und ab da hatte ich das Glück, dass es irgendwie immer funktioniert und ich immer was zu essen auf dem Teller hatte und trotzdem die Miete bezahlen konnte. Und obwohl sowas wie diese Corona-Jahre, die ja die ganze kulturelle Szene, ob Film, Theater, Musik, Kunst, wirklich hart getroffen hat, das war für mich ein normaler Standard.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier, jetzt.
Heute zu Gast ist der Hamburger Streetart-Künstler Reh Belzer. Moin, moin.
Moin.
Geboren 1977 im Ruhrgebiet, bist du seit 1995 in Hamburg aktiv. Bekannt geworden bist du vor allem durch deine Freaks, Figuren mit schwarzen Linien auf weißem Hintergrund. Einer deiner bekanntesten Freaks ist am Millerntor zu Hause. Seit 2009 betreibst du außerdem einen Flaggschiffladen auf St. Pauli, den du jetzt geschlossen hast neulich. Heute lebst du selbst mitten auf St. Pauli. Du bist auf St. Pauli groß geworden und seit den 90ern in der Street-Art-Szene aktiv. Es gehört ja so ein bisschen dazu, dass Bilder, die irgendwo an die Wand gesprüht, geklebt oder gemacht werden, dann immer wieder auch verschwinden. Weißt du, wo der älteste Freak irgendwo an einer Hauswand hängt?
Oh.
Oder am Bauzaun wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, Bauzaune, gute Frage. Nee, das ist ja das Schöne bei Street Art, ne? Das ist ja für die Straße, von der Straße, für die Straße. Und ich finde es ja auch gut, wenn Sachen wieder verschwinden, dann hat man ja auch Platz, dass neue Sachen auftauchen können. Mhm. Aber wo jetzt der Älteste ist, gute Frage. Ich finde es immer sehr schön.
Oder einer der Ältesten könnte es ja mal sagen. Also der Bekannteste hängt ja am Millerntor, aber es gibt ja auch noch
große Ehre, ja. Nee, es gibt noch andere Orte. Also ehrlich gesagt finde ich es immer wieder schön, so wie es gestern auch vorgekommen ist, wenn mir Leute tatsächlich ein Foto schicken über die Social Media Kanäle. Und gestern kam einer von 2017, poppte auf in irgendeiner anderen kleinen Stadt um und bei Lüneburg. Hatte ich total vergessen. Also kann ich dir nicht sagen, wo die Ältesten sind.
Okay. Wie oft bist du denn eigentlich noch aktiv? Wanderst du noch nachts durch die Straßen und sprühst oder... Wer jetzt einen Rebelzer sehen will, der muss ihn kaufen.
Was soll ich dir denn jetzt dazu sagen? Von der Straße für die Straße, immer auf der Straße, ja.
Okay, aber du bist wahrscheinlich ja nicht mehr so oft unterwegs wie früher.
Jein. Also A, bin ich natürlich auch ein bisschen älter und brauche meinen Schlaf, aber B, habe ich ja natürlich auch jetzt jahrelang, 17 Jahre lang meinen Laden auf St. Pauli gehabt. Das hat mich schon ganz schön eingespannt. Nö. Was ich gerne noch mache, weil ich finde das Medium Street Art als solches schön und das mache ich immer mal wieder gerne, sind, wenn Sperrmüll links oder rechts rumsteht und ich zufällig einen Stift in der Tasche habe, dass ich da schnell was draufmale, was hinterlasse und wer es sieht und clever genug ist, nimmt es direkt mit.
Großartig. Mhm. Wir kommen jetzt zu deinen Lieblingen, nämlich die Hamburg-Lieblinge, ist unsere Schnellfragerunde. Da solltest du möglichst kurz, schnell und knapp drauf antworten. Boah. Welches ist deine Lieblingskneipe in Hamburg?
Ankerplatz der Freude.
Welche ist deine Lieblingsstraße in Hamburg?
Hein-Heuer-Straße.
Welches ist dein Lieblingsmuseum in Hamburg?
Museum der Arbeit.
Welcher ist dein Lieblingsaussichtspunkt in Hamburg?
Landungsbrücken.
Und welches ist dein Lieblingskino?
Studio Kino Bernsdorfstraße.
Wo ist diese Lieblingskneipe? Ich habe noch nie davon gehört. Ich bin ja auch kein richtiger Hamburger.
Das ist die, in der du noch nicht warst.
Ah, okay. Und die gibt's noch?
Immer mal wieder, aber seit Jahren gerade nicht.
Also es ist, sagen wir mal so, es ist ein geheimer Wirtsraum, wo ab und zu mal ein bisschen Bier getrunken wird und schöne Musik gespielt wird.
Richtig.
Sehr gut. Das willst du aber auch...
Nur mit Einladung und wenn die rote Laterne leuchtet.
Und das willst du auch gerne so weitermachen?
Ja.
Du hast ja vor ein paar Wochen deinen Laden zugemacht.
Ja.
Was war denn der Hauptgrund?
Der Hauptgrund ist, dass ich als selbstständiger Künstler jetzt 17 Jahre lang in der Hein-Heuer-Straße meinen Laden haben durfte. Und der Hauptgrund ist tatsächlich, ich möchte nochmal reisen. Ich bin jetzt genau im richtigen jugendlichen Alter, dass ich denke, ich muss die Welt nochmal sehen und noch die Freaks.
Kreuzfahrten?
Ja, so ungefähr. Nee, und zwar mit Motorrad oder Bus oder beiden. Und es geht darum, dass ich die Freaks nochmal in die Welt trage.
Mhm.
Und diesen netten Anker, der Anker hat ja zwei Seiten, ne? Also hat er zwei von diesen Anker, wie heißt das überhaupt? Ankerschaufeln?
Keine Ahnung.
Naja, die eine ist halt ne, das Positive, das ist mein Zuhause gewesen, mein Laden, mein Studio, mein zweites Wohnzimmer. Aber die andere Seite ist, das ist auch eine ganz schöne Fußkette, die auch jeden Monat richtig Kohle kostet. Und das möchte ich jetzt einfach gerade mir mal sparen und die Kohle, die ich spare, nutzen, um einfach nochmal zu reisen.
Aber das war ja damals schon sehr ungewöhnlich, ne? Dass ein Street-Art-Künstler sagt, so, ich mache jetzt einen Laden. Da ist ja auch ein gewaltiger Anteil an Spießigkeit dabei. Ne? Man muss also Quittung ausstellen,
naja,
Buchhaltung führen und so weiter. Also mir sind nicht so viele Street-Art-Künstler bekannt, die dann sofort einen Laden gemacht haben. Nee. Also der bekannteste Banksy hat, glaube ich, auch bis heute keinen eigenen Laden, sondern verklagt jeden, der irgendwelche Dinge weiterverkauft.
Naja, um auf deine Frage zu antworten, ich glaube, ich bin oder war der Erste in Hamburg, der sich das getraut hat. Das ist nämlich, glaube ich, nicht Spießigkeit, sondern eher Mut. Und das war auch der große Mut, den ich aufgebracht habe, zu sagen, ich glaube jetzt an das, was ich mache und versuch's einfach, nur mit meiner Kunst meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und durch das Glück, was mir zuteil wird, dass die ganzen Menschen, die meine Kunst gut finden, die haben mich ja mitgetragen, indem sie quasi bereit waren, Geld dafür auszugeben, für das, was ich mir ausgedacht habe, so zu gestalten, sprich die Freaks. Und ja, natürlich gehört da auch Buchhaltung zu. Ne?
Wer Mut hat, hat auch Glück. Und ich finde das wirklich bemerkenswert. Diese Einzigartigkeit wollte ich auch herausstellen damit.
Danke.
Vor allen Dingen ist also für mich zumindest dieser Laden ja nicht nur ein Ort gewesen, wo man reingegangen ist und was gekauft hat, sondern wo man sich einfach wahnsinnig gerne aufgehalten hat. Also ich liebe die Produktionsprozesse, wo möglicherweise halbfertige Dinge dann da irgendwie rumgestanden haben. Beziehungsweise du hast einfach immer tolle und interessante Menschen dort getroffen. Und es gab auch mal ein Bierchen.
Ja. Nein, das ist ja auch, ne, das meinte ich ja gerade eingehend. Das ist ja mein zweites Wohnzimmer, mein Atelier, mein Laden, mein Shop, Begegnungsort für viele. Ganz viele Menschen wissen und auch gute Freunde gar nicht, wo ich wirklich wohne, weil Anlaufpunkt war immer mein Shop. Da kann es auch, genauso kann es auch bleiben.
Ja.
Genau. Nee, also es ist mir auch nicht einfach gefallen, die Überlegung reifte zwei Jahre lang in mir. Ja, nein, ja, nein. Ne? Jeden Abend habe ich gesagt, auf jeden Fall. Und jeden Morgen bin ich aufgestanden und habe gedacht, auf keinen Fall. So. Aber jetzt habe ich den Entschluss gefasst und auch die Möglichkeit mir dazu geschaffen, jetzt wieder nochmal ein bisschen zu reisen. Und wenn ich halt feststelle, ich werde nämlich von vielen Menschen gefragt, okay, du hörst jetzt auf und was machst du dann und wo kriegen wir die Freaks her? Aber ich höre ja jetzt nicht auf, Kunst zu machen, sondern genau das Gegenteil. Ich befreie mich ja jetzt von dem Laden, damit ich noch mehr Kunst schaffen kann.
Mhm.
Und wenn ich halt feststelle, nach drei Wochen, drei Monaten, drei Jahren, das Einzige, was wirklich wichtig ist im Leben, ist ein Job auf St. Pauli, dann komme ich direkt wieder und mache einen neuen Laden auf St. Pauli auf.
Wann hast du denn gemerkt, dass Hamburg nicht nur dein Wohnort ist, sondern auch deine Leinwand?
Eigentlich schon immer. Also ich komme wie viele anderen meiner Kolleginnen und Kollegen vom klassischen Graffiti. Das will ich nicht sagen, ich habe fremde Häuserwände angemalt, aber das ist, ja, es ist in meinen Genen und das finde ich gut. Also das schon immer. Das Highlight für mich war die Finanzkrise, ich glaube 2009, als die ganzen Billboards, aka diese Großflächenleinwände, auf einmal alle weiß plakatiert wurden. Mhm. Und das war auch der Auslöser, womit ich glaube, Leute meine Figuren wahrgenommen haben, weil da bin ich ziemlich viele weiße große Leinwände abgelaufen. Mhm. Und habe Spuren hinterlassen, ja.
Aber vor allen Dingen ja in Hamburg, ne? Mhm. Also, und das sehr intensiv und auch auf unterschiedlichste Art und Weise. Selbst an einer S-Bahn-Station hast du so eine Art Daumenkino aufgemalt, was ich nach wie vor immer noch eine mega Idee finde.
U-Bahn.
U-Bahn-Station. Mhm. Aber wo hängt denn im Grunde der am weitesten entfernte Freak? Mhm. Oder wo ist der mal entstanden? Ich glaube, du warst auch in Ozeanien unterwegs. Neuseeland, Australien?
Australien, so? Ja. Also mitten im Outback in Australien.
Irgendwo an einem Stein.
Nee, da war ein ausgebrannter VWT-2-Bus. Mhm. Da habe ich einen drauf gemalt zum Beispiel. Ja. Aber das ist ja auch das Schöne, was ich jetzt ja gerade auch wieder mache. Ich habe es schon immer die Paint-and-Travel-Tour genannt. Mhm. Reisen und Malen finde ich super. Und wer weiß, wo es mich jetzt hintreibt. Ja. Erstmal ein bisschen durch Deutschland und durch Europa. Und Übersee muss ich irgendwo überwintern, wo es warm ist, habe ich mir überlegt. Ja, schicke ich dir ein Foto von dem dann am weitesten entfernten Freak.
Lass uns doch mal bei den Freaks bleiben. Wann war denn die Geburtsstunde? Wie alt sind die Freaks?
Die sind entstanden, das sage ich auch immer wieder, als früher, die jungen Leute kennen das gar nicht mehr, gab es zu Hause einen Ort, wo das Telefon stand. Das Telefon hatte einen Hörer, an dem Hörer war ein Kabel, neben dem Telefon war meistens ein bequemer Sitz und dann hat man sich da hingesetzt und telefoniert mit seinen Freunden oder der Omi.
Stundenlang.
Stundenlang, genau, mit der ersten Freundin zum Beispiel. Mhm. Und da lagen dann immer diese gelben Post-its, ne? Und darauf ist zum erstmal, ich glaube 1998, der erste Freak entstanden, aber so total gedankenverlorenes Gekrickel, Krickel-Krackel eigentlich. Aber das war der Ursprung. Leider habe ich dieses Post-it nicht mehr. Das hat mich aber nicht losgelassen. Und dazu muss ich sagen, da ich eigentlich von klassischen Buchstabenkonstruktionen komme, wo lange gerade Outlines in meinem Fall auf jeden Fall eine Rolle gespielt haben, war der sehr, ja, sehr gebaut. Und da habe ich für mich nochmal mich selbst gebrochen und verstanden, was man für einen Schwung im Handgelenk eigentlich haben kann oder im ganzen Arm. Und ja, dann habe ich gemerkt, irgendwie finde ich das gut und habe die Freaks entwickelt. Und jetzt sehen sie so aus, wie sie aussehen. Und es ist auf jeden Fall ein ganz schöner Prozess von dem ersten bis zum jetzigen.
Hamburg hat 104 Stadtteile. Hast du das Gefühl, dass in jedem Stadtteil schon ein Freak ist?
Wie viele Stadtteile?
104.
Ach Quatsch, echt? Ja. Nee, leider noch nicht. Nee, also das
weil ich meine, bevor du in die Welt rausgehst, solltest du ja vielleicht erstmal nach Allermöhe oder Fischbeek fahren, um da möglicherweise noch einen zu hinterlassen.
Also ich starte hier gerne den Aufruf an jeden Hausbesitzer und sonstigen, ja, der noch eine Wand hat, kann sich gerne bei mir melden. Preislich werden wir uns schon einig.
Bevor es gleich weitergeht, mache ich kurz Werbung für unseren Kooperationspartner Die Zeit. In meinen Morgen starte ich gern mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Der kommt ab jetzt im neuen Look zu euch. Von Montag bis Freitag morgens um 6 Uhr direkt ins E-Mail-Postfach. Alle Infos findet ihr auf zeit.de/Elbvertiefung. Und noch mehr Zeit Hamburg bekommt ihr im Hamburg-Ressort auf zeit.de/Hamburg. Reinschauen lohnt sich. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Du bist ja immer wieder ausgebrochen, aber eigentlich bist du Hamburg treu geblieben. Also ausgebrochen im Sinne von, du bist länger mal weg gewesen, hast Projekte gemacht, wie auch immer. War das Liebe auf den ersten Blick, als du hierher gekommen bist?
Eigentlich schon, aber es hatte auch damit zu tun, ich kam damals direkt aus Australien, hab ja auch mal so Kommunikationskram studiert und das war in dem Falle, dass man da irgendeinen Werbekram hätte machen müssen. Da stand halt Berlin oder Hamburg zur Auswahl. Ich habe mich in Berlin umgeguckt und beworben und Berlin war tatsächlich Hundescheiße, Glasscherben und viel zu große, breite Straßen. Und Hamburg war irgendwie direkt überschaubar. Ich kannte ja auch 3-4 Leute von früher noch. Und Hamburg durch den Hafen habe ich mir immer gedacht, okay, wenn das alles doof ist, dann kaufe ich mir einen Überseecontainer, packe da alle meine Sachen rein und gehe zurück nach Australien. So. Und ich muss dazu auch sagen, ich bin heilfroh, mich damals für Hamburg entschieden zu haben, weil Hamburg einfach eine süße kleine Stadt ist, wo ich persönlich seit der Zeit, die ich hier bin, alles mit dem Fahrrad erledigen kann und in meinen wichtigsten Vierteln innerhalb von 15 Minuten überall bin.
Jetzt kommst du aus dem Ruhrgebiet. Ist das eine tolle Kombination? So ein bisschen hanseatisch, was in dir jetzt ja auch schon schlummert und dann die Kodderschnauze aus dem Ruhrgebiet?
Und das ist der springende Punkt, genau. Ich sag gerne, ich habe die Wurzeln unter Tage und das Herz an der Küste.
Oh. Mhm. Herrlich. Schreibst du Gedichte noch nebenbei?
Nee. Nein.
Was ist denn in dir tatsächlich Ruhrgebiet, also unter Tage, und was ist denn hanseatisch?
Also in mir, kann ich sagen, ist diese Offenheit, die das Ruhrgebiet einfach hat. Im Ruhrpott kannst du mit jedem einfach reden, alle sind nett und freundlich. Du hast am Ende des Abends vielleicht 5 Telefonnummern von 5 verschiedenen Menschen. Die können sich zwar am nächsten Tag nicht mehr dran erinnern, so, mhm. Aber wenn du anrufst, ist trotzdem lustig. Was ist hanseatisch in mir? Ich weiß nicht, gute Frage. Also ich finde, ich habe mich hier ganz gut integriert und fühle mich auch nach den ganzen Jahrzehnten inzwischen absolut als Hamburger. Ich habe nirgendwo länger gewohnt als in Hamburg. Mhm. Ja, also ich finde, ich habe, glaube ich, einen ganz guten Mix zwischen Freundlichkeit und auch kein Bockheit, was manche Hamburger auch haben. Mhm. So, aber das Schöne ist, zwischen Ruhrpott und Hamburg ist eine gute Mischung. In Hamburg muss man Leute, die sind also erstmal ein bisschen reservierter. Aber wenn man in Hamburg das dritte Mal eine Person zufälligerweise getroffen hat und dann die Nummern tauscht, dann ruft man sich auch an und dann hat man quasi einen neuen Freund oder eine neue Freundin
gewonnen. Und machst du das auch so mittlerweile? Hat sich das verändert?
Ja, Nummern gibt man ja an sich gar nicht mehr raus. Also ich persönlich gar nicht. Ich gehe auch tatsächlich nicht mehr ans Telefon, wenn ich die Nummer nicht kenne. Eine Freundin hat mal einen Pulli gemacht, da stand drauf, thanks, I have enough friends. Also ich habe auf jeden Fall genug Freunde. Aber ich bin offen für neue Begegnungen und Zwischenmenschlichkeiten und so weiter. Nee, aber das kann sein, dass das von den Hamburgern ein bisschen auf mich abgefärbt hat. Ja, die Hamburger Kühle. Aber die ist auch okay. Also die ist völlig in Ordnung.
Wenn du für ein Marketingprojekt Hamburg beschreiben solltest oder quasi in Marketingsprache über Hamburg sprechen solltest, das also verkürzen in 3 bis 4 Schlagwörter, was würde dir denn einfallen? Wie würdest du dein Hamburg beschreiben?
Mein Hamburg ist links, ist nett, ist kalt, ist windig, es scheint trotzdem die Sonne und es schreit immer eine Möwe am Hafen.
Wenn ein Schauspieler relativ lange eine Rolle spielt, dann hat man ja häufig das Gefühl oder die Frage kommt auf, wie sehr ist die Rolle der Typ oder umgekehrt letztendlich? Also wie viel Persönlichkeit steckt in dieser Rolle? Wie ist das mit dir und den Freaks? Sind das, was für ein Verwandtschaftsverhältnis habt ihr? Seid ihr Brüder? Sind das deine Kinder oder?
Es sind eher meine Kinder. Ich komme ja aus meiner Feder und ich finde es auch mal wieder lustig, wenn Leute sagen, ah, der sieht ja ähnlich oder so, nur weil er jetzt einen ähnlichen Bart hat.
Das würde mir nie einfallen. Na,
natürlich nicht. Also Ähnlichkeiten, wie es auch in meinem Film steht, sind rein zufällig. Nein, aber ich kann auch auf die Frage, welchen findest du am schönsten, wenn jetzt Leute bei mir im Laden stehen.
Nicht. Das geht ja gar nicht. Ja.
Also ich finde natürlich alle super und das sind auf jeden Fall meine Kinder, ja.
Du hast vorhin das Thema Mut angesprochen, was ich ja auch ganz wichtig als Bild finde. Für mich als Unternehmer ist es irgendwie das, ehrlich gesagt, das Wichtigste, immer wieder Dinge auszuprobieren. Das kommt dem eines Künstlers dann schon immer sehr nah, weil da ist immer ein Anfang. Und wo du den Punkt setzt, das musst du dann ausprobieren. Und wie oft schmeißt du denn Dinge weg eigentlich? Weil du sagst, boah, nee, da, also das ist jetzt, der sieht mir nicht ähnlich, den schmeiße ich jetzt
nein,
weg.
Nein. Also Bilder als solches schmeiße ich gar nicht weg.
Ja.
Das ist, da ist, ich mal auch nichts über.
Ja.
Also es ist in den, kann ich dir gar nicht sagen, ein absolut geringster Bruchteil, dass mir irgendwas nicht gefällt, was ich mache. So. Es ist eher, was mir einfällt, ich baue ja auch, ich bin ja auch handwerklich eigentlich gar nicht so ungeschickt. Und das Schlechteste, was ich in meinem Leben jemals gebaut habe, das war so eine Dusche im Keller mit einem 2 Liter Wasserwärmer. Und das war so die schlimmste Dusche in meines Lebens. Obwohl, das macht überhaupt keinen Sinn gerade, ne? Du hast auf jeden Fall im Winter geduscht, du hast hier oben die Birne verbrannt, die Brust war dann warm und ab unten bist du einfach nur erfroren. Also, da habe ich gehaust, darf ich gar nicht sagen wo, aber das war im Keller, habe ich eine Dusche gebaut. Das war auf jeden Fall
Das war nicht so gut.
Das war nicht so gut, aber bildermäßig.
Nö. Warst du schon immer mutig? Auch so als Kind und Jugendlicher?
Schon, ja. Also, ich meine, bereuen kann man nur, was man auch probiert hat, ne? Hat mal so eine Rap oder eine Hip-Hop-Band gesungen. Genau, das rate ich auch jedem. Also man muss einfach Sachen ausprobieren und den Mut dafür aufbringen. Und dadurch, dass wir alle in unserer Gesellschaft inzwischen sowieso nur noch im Telefon leben, merke ich das auch bei der nachkommenden Generation. Die können alle nicht mehr auf den Baum klettern, die können wahrscheinlich gar nicht mehr Fahrrad fahren, etc. etc. Also ich weiß nicht, ob der Mut auch verloren geht oder ob der Mut auch im Keim erstickt, weil ich habe damals nicht ins Telefon gucken können, wenn ich eine Idee hatte und dann gesehen, ach scheiße, die gleiche Idee hatten schon 750.000 andere Menschen auf der Welt und der letzte hat die sogar noch viel, 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 viel besser umgesetzt, als die jemals mehr hätte erträumen können. Und deswegen fangen die Leute gar nicht an, den Schritt erst zu gehen, weil sie sehen, hat sich schon erledigt. So, und ich meine, ich habe früher einfach gemacht und das ausprobiert. Und dann gemerkt, okay, das ist jetzt nicht cool oder das ist super cool oder mir ist dann eingefallen, nee, das kann man doch sogar verbessern. Dann habe ich es verbessert. So, und ja, ich finde, der Mut geht langsam flöten, weil die Leute einfach sehen es, die probieren gar nichts mehr aus, weil es alles in Anführungsstrichen schon gibt. So.
Steht Hamburg für dich als Mut? Ich sag mal, das sind hier Kaufleute, die früher ja zur See gefahren sind, mussten auch Sachen erobern. Ist Hamburg noch irgendwie eine mutige Stadt oder geht es da auch immer nur auf Existenzbewahrung hinaus?
Also, jetzt wird's doch politisch. Ich finde, ich weiß nicht, viele Sachen sind aus meiner Sicht unnötig, die hier passieren. Mutig wäre einfach zu sagen, wir bauen jetzt ganz viele soziale Wohnungen für ganz viele Menschen, sehen zu, dass der Mietspiegel runterkommt und fangen mal an, alle Gebäude zu begrünen. So, das wäre eine Art von Mut, die ich mir von der Stadt und der Politik hier wünschen würde. Mhm. Und sowas, ne, Beispiel jetzt nur Spielbudenplatz, aka Esso-Häuser, also das Ding stand da jetzt, egal, wir wollten nicht drüber reden, aber da kann ich nur den Kopf schütteln mit dem Konzept, was da jetzt gemacht wird. Ich sag nicht schon wieder ein Hotel, aber schon wieder ein Hotel. Was wir hier nicht brauchen, sind Hotels. Und aus meiner Sicht brauchen wir auch keine Olympiade. So, wir brauchen hier bezahlbaren Wohnraum.
Ja. Ist denn, wenn du jetzt, du weißt doch noch nicht mal, wie lange du wegfährst, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, vielleicht auch ein Jahr, wie auch immer, hast du auch ein bisschen Sorge, dass Hamburg sich, oder vor allen Dingen St. Pauli ist ja ein sich stetig wandelnder Stadtteil, dass es dann nicht mehr dein St. Pauli ist?
Tja, also wenn ich den Menschen sage, ich mache jetzt eine Paint-and-Travel-Tour, verstehen die meisten das nicht. Deswegen habe ich bei der älteren Generation sage, ich mache jetzt ein Sabbatjahr. Und zu den
das verstehen die Älteren?
Ja, schon, ja, nicht Sabbatical, aber Sabbatjahr, das verstehen die schon. Und zu den handwerklichen Leuten, da sage ich, ich gehe jetzt auf Wanderschaft. Und das beinhaltet ja, dass ich jetzt 3 Jahre und einen Tag Zeit habe. So.
Und darf sich nicht nähern, ne? Ich glaube, bis auf 80 oder 100
Kilometer. Ich glaube, 100 Kilometer.
Ne? Ja. Bitte?
Ja. Naja, nein. Also, ich lasse mich jetzt einfach treiben. Ich habe keine Ahnung, was die Zukunft bringt. Ich weiß nicht, wo ich landen werde. Das meinte ich ja vorhin. Wenn ich merke, nach 3 Wochen, ich muss unbedingt nach St. Pauli, dann komme ich zurück. Ich gebe ja nicht auf. So, ne? Ich befreie mich gerade nur. Aber wenn ich jetzt in Italien auf dem Berg ein 500-Euro Ruinenhaus finde und denke, hier muss ich jetzt als Eremit die nächsten 4 Jahre wohnen, dann kaufe ich mir ein 500-Euro-Haus auf dem Berg in Italien und mache da auf Eremit. Keine Ahnung. Also ich lasse mich treiben.
Wir lassen uns jetzt mal treiben in die Fragen der anderen Leute. Wir haben 2 Menschen befragt, welche Frage sie denn an dich haben. Wir hören mal rein.
Hallo, lieber Rebelzer, hier ist Björn Hansen vom Sonnendeck St. Pauli. Ich würde gerne von dir wissen, wo du in Hamburg entspannen kannst, außerhalb deiner Wohnung natürlich. Die gilt nicht.
Okay, morgen erstmal. Tatsächlich macht man viel zu selten, aber es ist wirklich schön. Ich setze mich gerne an den Hafen. Also da auf die Magellantreppen oder auch sehr gerne oben beim Stinnfang an der Jugendherberge.
Sehr schön. Das ist wirklich schön.
Ja.
Und immer schön ein Bierchen dabei.
Auch alkoholfrei geht auch.
Ja, mittlerweile geht das.
Hallo, hier ist Frauke Thielicke, Liebere Belzer. Ich bin Regisseurin aus Hamburg, unter anderem für Notruf Hafenkante. Und ich würde gerne von dir wissen, von welcher Serie im Fernsehen kannst du nicht genug bekommen? Liebe Grüße.
Hallo, das ist lustig. Ich habe überhaupt keine Streaming-Dienste und ich sehe überhaupt gar nicht fern. Also kann
Hast du einen Fernseher?
Ich habe einen, aber der verstaubt.
Ja. Also. Aber gibt es denn eine Serie, die deine Kindheit geprägt hat? Sowas wie Sesamstraße oder so? Hast du, war das damals schon so, dass du eher Comic- und Zeichentrickserien geguckt hast? Weil es da vielleicht schon irgendwas gab, was dich so in die Kunstrichtung getrieben hat?
Jetzt hast du mich gerade unterbrochen, das hätte ich erzählt.
Ja, erzähl.
Nee, tatsächlich gab es Sendung mit der Maus, Sesamstraße in meiner Jugend. Mhm. Und ich habe eigentlich meistens draußen gespielt. Also ich nicht wirklich vom. Ich habe auch diese ganze Zocker-Generation, habe ich überhaupt nichts mit zu tun. Nee, da war ich immer kreativ. Also von daher, nein, kann ich dir nicht sagen. Simpsons vielleicht habe ich auch mal geguckt.
Ja, aber ansonsten. Das kann man doch.
Ja.
Ja. Du bist gelernter Schilder- und Lichtreklamehersteller und kommst aus dem klassischen Graffiti. Jetzt ist es so. Bekannt bist du für die Freaks. Gibt es eigentlich auch andere Motive, die du malst im stillen Verborgenen? Oder hast du noch ein zweites Leben und verkaufst heimlich an den Louvre? Oder?
Nee, genau. Also ich bin Schildermaler. Das bin ich geworden, weil ich Graffiti entdeckt hatte, als ich 13 war. Und habe zum Glück, also ich wollte immer was mit Buchstaben machen. Und zum Glück bin ich Schilder- und Lichtreklamehersteller geworden. Und nicht Drucksetzer oder Druckvorlagenhersteller etc. etc. Ich male die Freaks, weil ich die sehr gerne male. Und ich male auch sehr gerne die Hintergründe. Meistens natürlich auch maritim, Hafen und so weiter. Das liegt mir, das mag ich. Boote, aber im Verborgenen, dass ich jetzt komplett irgendwie in Ölfarben die Mona Lisa nachmale oder so, das nee, das tue ich nicht tatsächlich. Da bin ich stumpf und stumpf ist ja manchmal Trumpf. Von daher mache ich das eine, was ich kann und was ich gerne mache. Und ja, das mache ich erstmal weiter.
Wer mutig ist, zweifelt natürlich auch mal, weil er ja vielleicht auch abwägt. Hattest du irgendwann mal Momente, wo du gesagt hast, oh, ich glaube, jetzt muss ich doch ins Büro gehen oder irgendwas anderes machen? Also nicht im Sinne, wie du es jetzt machst, Freiheit suchen, sondern einen geordneten Tagesablauf zu wissen, was am Monatsende auf dem Konto ist. Beschäftigt mich regelmäßig. Die Antwort ist bei mir immer nein, bei dir wahrscheinlich auch. Aber gab es diese Momente mal?
Jein. Nee, ehrlich gesagt nicht. Ich bin jetzt seit, also selbstständig gemacht habe ich mich 2006. Und seitdem habe ich alles durch, was jeder Selbstständige und Selbstständige auch kennt. Von der Hand in den Mund leben, nicht wissen, was morgen ist. Oh Gott, und diese ganzen Schwierigkeiten und Probleme, die das mit sich bringt. Es gab aber einen Moment, ich glaube 2013, habe ich mich einfach von den Ängsten der Geldsorgen befreit. So, und ab da hatte ich das Glück, dass es irgendwie immer funktioniert und ich immer was zu essen auf dem Teller hatte und trotzdem die Miete bezahlen konnte. Und obwohl sowas wie diese Corona-Jahre, die ja die ganze kulturelle Szene, ob Film, Theater, Musik, Kunst, wirklich hart getroffen hat, das war für mich normaler Standard. Also dieses ne, hoch, runter, das kenne ich seit Jahren, das kennen aber auch ganz viele andere Selbstständige auch. Und ich habe mich einfach von diesen Ängsten befreit, weil ich immer nach wie vor auch an das glaube, was ich mache und auch damit glücklich bin. Und ich finde, das ist das allerwichtigste Gut im Leben, dass man glücklich sein kann und das machen kann, was man möchte. Und deswegen habe ich mich immer auch gesträubt davor, selbst wenn es knapp war mit der Kohle und ich nur Butter und kein Brot oder nur Brot und keine Butter hatte, den Rückschritt zu machen aus meiner Sicht, zu sagen, okay, ich muss jetzt, keine Ahnung, kellnern würde ich nicht mehr, weil da bin ich zu alt für, aber dass ich jetzt sage, ich muss mich wieder in irgendeine Galeere ans Ruder setzen, nee. Also da bin ich auch, warte, um es kurz zu sagen, den Ausdruck habe ich von einem Typen von der Welthungerhilfe in Afrika gelernt. Mit dem hatte ich auch die Frage, könntest du nochmal zurück nach Deutschland? Und seine Antwort war, nee, er ist verbuscht. So, und ich bin auch verbuscht. Also ich würde wahnsinnig werden, wenn ich jetzt so einen 9-to-5-Job im Büro hätte. Geht nicht, kann ich nicht mehr. Möchte ich auch nicht mehr. So, dann habe ich lieber weniger Kohle, aber dafür mehr Lebensqualität.
Was heißt denn von den Ängsten befreit? Hast du Autosuggestion gemacht oder eine Therapie oder Lotto gespielt? Oder hast du ab dem Zeitpunkt die gute Idee, die richtigen Preise für die Freaks zu nehmen? Oder also warum 2013? Was war das für ein Schlüsseljahr?
Da war das Schlüsseljahr, dass ich quasi aus meiner Schildermalerei auf St. Pauli nach der Sanierung des Gebäudes dann gesagt habe, ich versuche es jetzt tatsächlich nur mit den Freaks und habe quasi meinen Laden umgewandelt in die Kunsthandlung oder den Flaggschiffladen, den ich da jetzt hatte, zu sagen, jetzt setze ich alles auf eine Karte und mache nur Kunst. Mhm. Und die Ängste und die Sorgen, das sind die ganzen, da habe ich keine Therapie jetzt gemacht oder so. Das sind die ganz normalen, kriege ich das alles bezahlt? Kriege ich, ne? Ich meine, überleg mal, ich habe den Ladenmieter an der Backe, ich habe meine Wohnung an der Backe, so, du hast die Versicherung, du musst ja alles bezahlen. Und dann willst du ja auch noch irgendwann noch ein Bier trinken. So, das muss ja alles bezahlt werden. Das ist halt auch nicht ohne. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt gesagt habe, nach 17 Jahren, nö, das, jetzt will ich nochmal mich befreien, damit ich diese Ängste, die ich nicht mehr habe, weil ich konnte das alles bezahlen. Ne? Also,
hast du das Gefühl, dass deine Freaks bestimmte Charaktereigenschaften haben? Hast du die denen zugeordnet oder ist das irgendwann so gekommen, auch durch Gespräche mit anderen, die da irgendwas drin sehen, was du vielleicht selber vorher nicht gesehen hast? Also tendenziell sind die ja schon eher humorvoll, sind auch eher am Lächeln als irgendwie, ich glaube, es gibt keinen weinenden Freak, ne?
Ach, weinen so in der Träne jetzt nicht, aber es gibt auch schon aggressive oder garstige oder nicht gut drauf, gibt's schon, doch. Also das habe ich mir am Anfang auch immer freigelassen, dass ich quasi erst die ganze Figur gemalt habe und zum Schluss den Gesichtsausdruck, weil ich sie mir dann angeguckt habe und ich mag das, wenn die interagieren, sowohl miteinander als auch zum Beispiel mit dem Bild neben sich. Und es kommt ja ganz drauf an, wenn du dir jetzt einen kleinen oder einen großen Freak von mir kaufst und du hast hier so wie bei dir jetzt eine schöne Kunstsammlung, dann kannst du dir auch nochmal überlegen, ne? Wie hänge ich den jetzt dazu und interagiert er jetzt mit der Künstlerin daneben? Lächelt er sie an oder so? Das finde ich halt spannend. Also da bin ich frei. Das kommt dann ganz einfach raus, ohne dass ich mir zu viel Gedanken mache. Mhm.
Ist es denn so, dass du ein genügsamer Mensch bist, auch durch die Tatsache, dass du eben diese Berg- und Talfahrten hattest? Oder wenn es mal richtig gut läuft, dass du dann auch sagst, so, ich hau jetzt raus oder sparst du dann? Also einen Bausparvertrag wirst du wahrscheinlich nicht haben. Ne?
Ich glaube, den habe ich 1998 aufgelöst, die 500 Mark. Nee, ich bin tatsächlich, hatte ich eine gute Erziehung. Also ich habe gelernt, mit Geld umzugehen und ich habe auch gelernt, mit sehr wenig Geld gut umzugehen. Und ich hau nicht raus, ich bin genügsam. Also ich will nicht sagen, ich bin sparsam. Doch, aber ich bin auch ein Typ, ich brauche überhaupt nicht viel. Also ich habe zum Glück nie was mit Klamotten. Ich sammle keine Schuhe. Ich brauche sowas alles nicht. Ich habe nur zwei Füße. Ich brauche jetzt nur drei Paar Schuhe und nicht 50. Oder?
Aber welcher Besitz macht dich denn glücklich? Außer eine Eintrittskarte zu einem guten St. Pauli-Spiel oder ähnliche Dinge. Also es gibt ja doch, jeder Mensch hat ja irgendwas, wo er sagt, wenn ich mir das leisten kann, dann bin ich glücklich.
Ach so, nee. Also leisten, alles, was ich besitze, und ich finde das Wort Besitz schon anstrengend, weil Besitz belastet. Was mich glücklich macht, um auf deine Frage zu antworten, Motorradfahren macht mich glücklich. Mit meiner alten Vespa zu fahren, in Sonnenuntergang, das macht mich glücklich. Am besten irgendwo in Italien. So. Das ist das, da geht mein Herz auf, das finde ich schön. So. Und ich brauche mir nichts kaufen, um... Also Glück kann man nicht kaufen. Das kommt immer aus einem selber raus. Es gibt vielleicht nur Dinge, die das noch bestärken. Und das ist zum Beispiel dann jetzt das Motorrad oder die Vespa. Und ich kann auch nur sagen, alles, was ich habe, das konnte ich direkt bezahlen. Also ich habe noch nie in meinem Leben Schulden gehabt. Und ich verstehe auch nicht. Und das ist auch wieder so ein Ding. Ich meine, ich habe auch Werbung studiert und Werbung gemacht und ich bin da ausgeschieden, weil ich festgestellt habe, so, ich bin kein Typ, der sich was Tolles als Werbung einfallen lassen muss für ein Produkt, was er selber nicht braucht, was ich selber nicht gut finde. Aber ich muss das jetzt so toll bewerben, dass Leute, die es eigentlich auch nicht brauchen, dann anschließend aber kaufen wollen. Das ist halt totaler Quatsch. Deswegen bin ich aus dieser Werbungsgeschichte ganz schnell wieder ausgeschieden. Obwohl ich, glaube ich, ein guter Werber und ein guter Designer gewesen bin oder bin ich immer noch, weil ich nutze alles, was ich gelernt oder studiert habe für das, was ich jetzt mache. Aber das sind Sachen, also ne, ich habe gemerkt, für die Menschen ist ja, also Statussymbole, ob es jetzt das Auto, die Küche oder der Fernseher ist, ne, aber oder das Sofa. Das sind so vier Dinge, die die Deutschen auf jeden Fall sehr wichtig ansehen und die da habe ich überhaupt nichts mit zu tun. Also brauche ich alles nicht. Also
hat sich das auch geprägt durch viele Reisen, einfach auch in Regionen, wo genau diese Besitztümer vielleicht nicht zur Tagesordnung gehören? Oder ja. Ich sag mal, im Ruhrgebiet hat man ja auch einen Fernseher und einen Passat vor der Haustür.
Nee, aber schön, dass du das ansprichst. Uns Deutschen als Volk, uns geht's hier schon verdammt gut. Und ich hatte das Glück, auch in andere Länder reisen zu dürfen, wo die Menschen nichts haben. Und wo die für mit 30 Cent für eine Woche mit einer vierköpfigen Familie auskommen müssen und eigentlich nur im Müll leben, weil es da keine Entsorgung und nichts gibt. Also uns geht's hier schon sehr, sehr gut. Und ich habe das Glück gehabt, das zu sehen, was mich dann auch wieder in meiner Genügsamkeit wieder eingefangen hat, dass ich einfach denke, ey, solange ich nicht krank bin, und ich meine, ne, dafür zahlen wir hier natürlich Steuern und es ist toll, du rufst einen Rettungswagen und der ist dann halt bestenfalls in 2 Minuten da. Mhm. Aber ja, das gibt's in vielen Ländern nicht, genauso wie die Feuerwehr oder die Polizei. Ob man die jetzt ruft, letztere oder halt nicht, aber die Feuerwehr ist ja schon mal gut. Ja, ja, also, ja, ich kann immer nur sagen, nicht jammern und auch nicht meckern, dann geh mal in ein anderes, ärmeres Land und überleg mal, du wärst da geboren. Kannst du das nämlich nicht aussuchen.
Mhm. Street Art findet ja vorzugsweise in Anonymität statt, weil es auch zumindest an fremden Hauswänden immer noch illegal ist. Auch der bekannteste Street Artist der Welt, Banksy, hat große Mühen, seine Anonymität weiterhin zu wahren. Ob er nun entdeckt wurde oder nicht, ist mir ehrlich gesagt persönlich völlig egal. Ich will nicht wissen, wie der heißt oder was auch immer. Ich finde es einfach nur gut und er lässt sein Werk sprechen. Du wiederum bist ja aus der Anonymität irgendwann rausgekommen. Bist du da rausgezogen worden oder war das einfach, naja, du hast den Laden aufgemacht, dann konnte man nicht mehr anonym bleiben, ne?
Ach du, das ist, nö, so würde ich das nicht sagen, weil nur wenn ich selber im Laden stand und gesagt habe, der Künstler ist anwesend, wussten die Leute ja, dass ich's bin. Also dadurch, dass ich im Vorfeld nie mein Gesicht großartig in eine Kamera gehalten habe, hat einfach damit zu tun, dass es sich ja bei mir um meine Kunst handelt und nicht einfach um mich persönlich ging. Und alles, was im Internet ist, bleibt im Internet. Und je weniger Bilder davon mir da existieren, desto beruhigter bin ich. Und der eigentliche Hauptgrund war, dass die netten Herrschaften vom NRW diese Nordreportage über mich machen wollten. Und da habe ich mich lange gewehrt und geziert. Aber im Endeffekt habe ich mit meiner verstorbenen Mutter mich unterhalten sozusagen in meinem Kopf und die hätte garantiert gesagt, du, was hast du zu verlieren, mach das einfach so. Und ich gucke selber gerne diese Reportage und es ist auch eine große Ehre, dass ich da jetzt bei sein darf. Und es ist ein Stück von meinem Leben jetzt festgehalten worden, das ich auch ganz repräsentabel für mich selber finde. Und von daher ist jetzt die Maske gefallen, wenn du es so willst. Und ja, ich brauche mich auch nicht zu verstecken. So, genau.
Du hast ja schon gesagt, du kannst gar nicht beurteilen, welche Freaks die am liebsten sind. Welche Materialien sind die denn am liebsten? Weil die tauchen ja überall auf. Also auf Dielenböden, im Grunde ja erstmal auf Papier, wenn du sie weiterverkaufst. Was ist denn immer noch so der schönste, beste Hintergrund für dich? Derjenige, den du noch nicht bemalt hast? Oder gibt es irgendwie doch so eine kleine Leidenschaft für einen bestimmten Hintergrund?
Ja, also ich gucke hier bei dir gerade aus dem Studiofenster und hier ist eine riesige, nackte Hausfassade,
ja,
die auch gar nicht so klein ist. Das sind für mich meine absoluten Lieblingshintergründe. Also ich mag es inzwischen, sehr, sehr große Freaks zu malen, sehr, sehr große Häuserwände zu gestalten. Passiert leider nicht einmal im Monat, würde ich mir wünschen. Dann hätte ich aber auch die ganze Zeit zu tun. Aber als Material benutze ich nach wie vor immer noch gerne die Sprühdose. Das ist einfach mit das beste Medium. Man drückt auch einen Knopf und da kommt Farbe raus. Das finde ich super. Man kann sofort wieder mit anderen Farben drüber sprühen. Weiß deckt über Schwarz, das finde ich ganz toll. Aber an sich lasse ich mich da gar nicht einschränken. Wie jetzt zum Beispiel mit den Landungsbrücken Kupferdachbildern, die ich gemacht habe. Da habe ich jetzt graviert mit dem Dremel. Und das ist halt das Spannende, dass ich immer wieder neue Sachen für mich entdecke und Materialien und Werkzeuge, um mich meiner Kunst zu frönen.
Kunst trennt ja auch die Gemüter und spaltet sie. Wahrscheinlich kriegst auch du nicht nur Lob dafür. Was war die absurdeste Reaktion auf einen Freak? Kannst du dich daran erinnern?
Von so einer studierten Kunsttante, Entschuldigung, wenn ich das so salopp sage, die dann ganz entsetzt war, dass ich keine Kunst studiert hätte und was ich mir denn einbilden würde, mich jetzt als Künstler zu bezeichnen. Ja, das war auch lustigerweise auf einer Ausstellung von mir und dann habe ich sie gefragt, ob sie die Tür beim Reingehen gesehen hat. Und das hat sie bejaht und dann habe ich sie gebeten, doch bitte einfach zu gehen. Weil wenn ihr das nicht gefällt, was ich hier mache, dann brauche ich mir auch nicht ihre
schlechte Laune anhören.
Danke. Ja, aber ansonsten habe ich wirklich das Glück und die große Freude, dass zu 99% die Menschen einfach mir immer wieder sagen, wie glücklich meine Kunst sie macht. Und das ist ganz toll. Das ist die halbe Miete, sage ich immer.
Ja. Wenn du gerade davon sprichst, dass du große Flächen gerne bemalst, gibt es denn irgendwas, was möglicherweise nie eintreten wird hier in Hamburg, was du gerne, wo ein Freak einfach fehlt? Möglicherweise der Freak als Wahrzeichen auf das andere große Wahrzeichen auf die Elbphilharmonie? Oder würdest du da sagen, nee, das, also nicht nur vermessen, sondern es würde einfach auch nicht gut aussehen vielleicht?
Ich erinnere mich dran, da hatten wir mal das Vergnügen, das ist leider nichts geworden, das war der Willkommensfreak auf dem Rathausplatz aus Beton.
Ja.
Mit einem riesigen Moin.
Warum ist das eigentlich nichts geworden?
Fällt ich weiß es nicht. Ein?
Müssen wir dem nochmal nachgehen?
Ja, die Idee auch auf der Reeperbahn, sowohl links als auch rechts, wo jetzt im Zuge der 400-jährigen Reeperbahn-Feierei, da wurden da jetzt auch diese Reeper,
der diese Beruf? Henkel-Leute da.
Ne? Nee, das ist schon so ein Seemann mit einem Tau.
Ah, okay.
Aber ist das ein Reeper, der die Reeper
wahrscheinlich,
rebt?
Ja.
Okay, ja. Genau. Da hätte ich natürlich auch gerne einen Freak aus Beton gesehen,
ja. Wo
sich Leute draufsetzen können oder Fotos mitmachen.
Mhm.
Aber das ist dann Freak 3.0. Ne? Es ist ja noch nicht aller Tage Abende. Da wird drauf hingearbeitet.
Okay, dann haben wir das. Dann kommen wir jetzt nämlich zu den Fakten. Wissenswertes und dann kommst du.
Oha.
Die heutige Hein-Heuer-Straße hieß früher Wilhelminenstraße und bekam ihren Namen erst 1948 nach dem Hamburger Bürgermeister Henricus Heuer, der im 15. Jahrhundert sogar an der Eroberung Bergedorfs beteiligt war. Wann hast du das letzte Mal den Stadtteil Bergedorf besucht?
Oh, tatsächlich bin ich da mit dem Zug hingefahren. Habe ich auch noch nie gemacht. Letztes Jahr. Ja, einfach. Und dann war ich da mal bummeln. Ja.
Echt?
Ja. Hab mir das mal angeguckt. Das war ganz nett.
Mhm. Und du hast aber eine Sprühdose, hast du immer dabei?
Nein.
Eigentlich?
Also wenn ich reise, ja. Aber jetzt hier im normalen Leben, nein. Dafür gibt es ja zum Glück Aufkleber.
Ja. Das Hamburger Gängeviertel ist ein historisches, künstlerisch genutztes Wohnquartier in der Neustadt, das 2009 durch Künstlerbesetzung vor dem Abriss gerettet wurde. Es besteht heute aus einer Handvoll sanierter Fachwerkhäuser nahe der Kaffermacher-Reihe, die als Gängeviertel Freiraum für Kultur, Wohnen und soziale Projekte dienen. Wann hast du dich das letzte Mal für etwas eingesetzt oder demonstriert?
Also ich bin lustigerweise einer der vier, wenn nicht sogar mit Darko Caramello, derjenige, der gesagt hat, wir besetzen das Viertel. Und dann haben wir uns mit den Leuten der Puppenstube zusammengesetzt und haben monatelang im Keller gesessen mit Handy aus, Akku raus. Übrigens konnte man früher auch die Akkus von Handys rausnehmen und haben die Besetzung geplant. So, dafür habe ich mich auf jeden Fall sehr eingesetzt. Ja.
Ist das ein wiederkehrendes Motiv bei dir? Also bist du eher so Klassensprecher und gehst dazwischen und so? Auch in so Alltagsszenen?
Nee, aber es gibt Dinge, da brennt dann mein Herz für und dann setze ich mich da auch mit 250% ein.
Mhm. Der Hamburger Verkehrsverbund, HVV, ist der weltweit älteste Verkehrsverbund. Er wurde am 29. November 1965 gegründet und befördert heute, Stand 2024 allerdings, rund 1,1 Milliarden Fahrgäste pro Jahr. Welches Verkehrsmittel bevorzugst du?
Also ich stelle gerade fest, es ist hier, ne, jeder Tag ist ein Schultag. Ich lerne jeden Tag dazu. Vielen Dank. Wusste ich gar nicht, dass das älteste ist. Und tatsächlich, wirklich liebe ich die Hamburger U-Bahn. Ich finde die einfach wunderschön, gerade wenn die oben auf den Landungsbrücken herfahren. Silberne Wägen mit orangenen Türen. Das hat für mich so eine Art New York-Style und Flair. Finde ich super. Also ich fahre gerne U-Bahn und gerne auch an den Landungsbrücken vorbei.
Wir haben ja vorhin schon über den U-Bahnhof gesprochen, den du verschönert hast, also die Einfahrt. Fährst du da manchmal lang und guckst dir so Reaktionen der Leute an? Oder wie empfindest du sonst so im Alltag, wenn diese Gleichzeitigkeit tatsächlich stattfindet? Da guckt jemand deinen Freak an und du bist vielleicht in der Nähe.
Also leider fahre ich da nicht sehr oft her, weil es null auf meinem Weg liegt. Ich kriege aber auch da, und nochmal danke an alle Menschen, die mir dann solche Sachen immer zuschicken, Videos oder Fotos, wenn die dran vorbeifahren und das dann halt in den Medien halt posten mit einem Gruß. Und wenn man dann genannt wird, das reposte ich auch immer sehr gerne, weil das bringt ja dann die Bilder wieder zurück zu mir. Und das ist total schön. Das ist ja quasi die gleiche Reaktion, nach der du mich gerade fragst. Also das ist sehr schön, wenn Leute sich über meine Kunst so doll freuen, dass sie ein Foto davon machen und es mir auch dann zukommen lassen. Ja.
Am Anfang des Gesprächs hast du sehr häufig das Wort Freiheit benutzt, weil du das jetzt so empfindest, dass du dir jetzt diese Freiheit nimmst. Was bedeutet das denn für dich jetzt eigentlich? Also was fällt jetzt weg, außer die monatliche Miete für den Laden?
Also die Freiheit, die ich jetzt sehe in den nächsten Wochen, Monaten, keine Ahnung, wie lange das geht, das ist halt die Freiheit zu haben, wieder zu reisen und nicht zu wissen, ich mag das, viele mögen das nicht. Und das muss man aber auch alles lernen, wenn du morgens aufwachst und nicht weißt, wo du abends übernachtest. So, das haben wir auch wieder das Thema Mut, und das ist mutig. Das ist mit einem Motorrad und einem Zelt oder einer Hängematte manchmal sehr anstrengend, gerade wenn das Wetter nicht so gut ist. Mit dem Bus ist es einfacher, kannst ja dann irgendwo parken und legst dich pennen, das geht. Aber das ist für mich die Freiheit, ne? Die Freiheit einfach zu leben und zu gucken, was passiert. Wo bist du abends, wo stehst du morgens auf, welche Wand malst du übermorgen, welche Leute triffst du und was isst du? Finde ich super.
Hast du jetzt dann quasi dafür gespart, für diese Zeit ohne Laden? Oder weißt du, dass du also so ein bisschen wie Work and Travel zwischendurch auch ein paar Bilder malen musst, weil du Geld brauchst?
Also beides. Ich habe natürlich ein bisschen Kohle zur Seite gelegt, um mir das zu ermöglichen. Ich sag mal, bis nach Portugal komme ich mit dem Sprit, obwohl bei den heutigen Spritpreisen wird mir jetzt schon wieder schlecht.
Vielleicht doch nur bis Paris.
Ja, vielleicht doch nur bis Buxtehude.
Ja,
ja, ja, wenn sich das eine ergibt, dann wird das natürlich gemacht, klar. Also sowohl arbeiten als auch reisen.
Hast du mal...
selbst in Spanien gibt's eine Post. Und wenn ich jetzt in Spanien ein altes Verkehrsschild finde und anmale, also selbst von da aus, das kann ich natürlich nach wie vor in meinen Webshop packen und Leute können das natürlich dann auch kaufen. Kostet dann halt nur 35 Euro Porto von Spanien aus, sage ich jetzt mal. Das geht alles.
Es gibt ja die Geschichte von dem Martin Kippenberger, der für die Paris-Bar ein Bild gemalt hat und gesagt hat, hier, nimm das mal, ich kann meinen Deckel nicht bezahlen. Martin Kippenberger ist mittlerweile hoch sechsstellig wert und ich glaube wahrscheinlich auch das Bild einer Paris-Bar. Ich glaube, so viel hat er gar nicht getrunken. Hattest du auch mal so die Situation, dass du etwas haben wolltest oder wie auch immer und dann gesagt hast, komm, ich male dir jetzt hier ein Bild quasi?
Das ist lustig, ich kenne die Story eigentlich nur von Picasso, der seinen Kaffee nicht bezahlen konnte. Und dann hat der Kellner gesagt, ob er denn auf der Serviette, wo er jetzt eine Skizze gemalt hat, das noch unterschreiben könnte. Und er hätte wohl Picasso gesagt, ich wollte den Kaffee bezahlen und nicht den Laden kaufen. Ja, also bisher ist mir das so noch nicht passiert, dass ich jetzt mit meiner Kunst, das wäre mir auch irgendwie peinlich, keine Ahnung. Also wenn ich einen Kaffee bestelle, dann kann ich den auch bezahlen. So, aber das, ja, nö.
Wann empfindest du denn das größte Glück? Tatsächlich beim Malen oder wenn etwas fertig ist?
Gute Frage. Beides. Also der Prozess an sich, den finde ich super. Ne? Und das ist auch, obwohl ich das jetzt schon so lange mache, bin ich natürlich jedes Mal mega aufgeregt. Ob das jetzt ein kleines Bild oder gerade bei großen Bildern, ne, stimmen die Proportionen, das finde ich total spannend. Aber wenn du dann da stehst und ob du das jetzt mit einer Walz oder einer Rolle machst oder mit einer Fettcap von einer Sprühdose und einfach diese fetten, dicken Outlines ausfüllst, das finde ich total befriedigend, als auch dann da zu stehen, wenn das Gerüst abgebaut wird oder der Steiger ist runtergefahren und man geht halt 30 Meter weg und guckt sich das Werk an. Da bin ich jedes Mal selber erschlagen und total erfreut. Und das, ja, macht mich glücklich. Also das ist sehr schön zu sehen. Man hat was geschaffen, was jetzt viele andere auch sehen können, die man dann in dem Falle auch mit direkten Konfrontationen und Reaktionen sehen kann, dass sie sagen, boah, oder wow, oder guck dir das an, oder hey, der macht gute Laune. Also, ja.
Du hast vorhin darüber gesprochen, dass du manchmal Dinge repostest. Wie oft bist du in den sozialen Medien? Leider. Haust du dann ein Bild raus und weg? Weil ich sag mal, das kann ja auch sehr viel schlechte Laune machen, sich da zu lange aufzuhalten.
Das stimmt. Also ich fühle mich, was Social Media angeht, obwohl ich ja das Glück hatte, in der Generation aufzuwachsen, dass ich diesen ganzen Prozess vom ersten Computer bis zu den wahnsinnigen Geräten, die wir jetzt alle in der Tasche haben, miterleben durfte. Aber ne, genauso wie ich eigentlich noch nie Facebook hatte, hatte ich einen ganz kurzen TikTok-Ausflug, weil ein Kumpel meinte, das sollte ich machen. Brauche ich alles nicht. Ich finde, wahrscheinlich wird sich das auch irgendwann erledigen, das Medium Instagram schon sehr, sehr gut für mich als Künstler. Und das ist auch der Grund, dass ich den Mut habe zu sagen, ich mache den Laden zu, weil im Endeffekt verkaufe ich online viel, viel mehr als immer im Laden. Hängt auch damit zusammen, dass wenn ich unterwegs bin, ist der Laden zu. Aber das ist halt der Schritt, dass die Leute, nicht jeder kann nach Hamburg kommen, nicht jeder kann in meinen Laden latschen, sondern gucken halt bei Instagram zum Beispiel. Und das ist für mich das Medium, wo ich leider zu viel Zeit auch tatsächlich mich von dieser Algorithmus-Krake gefangen nehmen lasse und auch Lebenszeit verdaddel. So, das ist auch sehr schade. Aber ich nutze es trotzdem als Tool. So sehe ich das für mich. Ne? Es macht mir nämlich Freude. Oder ich finde das, ich finde es faszinierend, wenn ich hier in Hamburg eine Wand anmale, ein Foto mache und dann schicke ich das über den Äther und simsalabim, Leute aus New York schicken mir einen Daumen hoch mit it's great. So, das finde ich super, weil ja, dafür finde ich das Internet und halt diese Kanäle eigentlich ganz gut. Ja.
Wie sieht denn für dich eine aktive Freizeiterholung aus? Also du malst ja nicht in deiner Freizeit, sondern was machst du? Machst du sowas wie Sport oder gehst ins Kino? Fernseher hast du nicht? Ich ahne ja, dass du doch 24 Stunden durchmalst.
Ja, also ich empfinde das ja, was ich mache, nicht als Arbeit. Das ist ja schon mal das Allerbeste. Mhm. So, und es ist ja auch, ne, ich muss nichts machen. Also müssen muss ich nichts. Was ich mache in meiner Freizeit, habe ich vorhin schon erwähnt, ist Motorradfahren. Mhm. Also so, ich mache so Klassik-Enduro-Rallys mit ganz alten Kickstarter-Mopeds irgendwo durch den Wald prügeln, wo es natürlich legal ist, wo man das darf. Oder ich setze mich auf die alte Vespa und knatter einfach mit Zweitakt-Fahne durch die Gegend und esse irgendwo ein Eis. Genau, das ist das, was ich zu meiner Entspannung gerne mache. Oder ich räume meine Werkstatt auf oder ja.
Ist Musik für dich ein belebendes Element beim Malen oder ist komplette Ruhe und Stille in deinem Atelier?
Ja, auch eine gute Frage. Ich habe sehr gerne sehr viel Musik gehört, erwische mich aber jetzt dabei, dass ich in letzter Zeit wirklich gar keine Musik mehr höre. Also wenig, tatsächlich wenig. Ich habe aber auch immer noch einen MP3-Player. So, ich habe aber kein Spotify. Ich habe das alles nicht, obwohl ich dieses, womit man Musiktitel rausfinden kann, diese App, weiß gar nicht, wie die heißt.
Shazam.
Super, finde ich total großartig, hätte ich früher gerne gehabt, habe ich jetzt nicht, brauche ich auch gar nicht. Also ich bin tatsächlich, ich höre immer noch die alte Musik von früher, aber das ist so von Heavy Metal über Beastie Boys über geilen Elektro oder auch Drum Bass, da bin ich gerne offen für Neues, aber die Zeiten haben sich verändert. Ich gehe nicht mehr in Clubs, so, ich bin eigentlich nicht mehr auf Festivals unterwegs und man kann auch nicht mehr seinem Kumpel sagen, hier ist mein MP3-Player oder gib mir mal deine Playlist oder sowas. Also Musik tauschen hat auch aufgehört. Ja, leider. Aber momentan bin ich tatsächlich eher so der Stille zugewandt und ich muss auch sagen, hätte ich jetzt die Möglichkeit, ich bin lieber einen Kilometer weiter außerhalb von der Stadt als mitten im Geschehen drin, weil ich finde Natur super und Stille tatsächlich auch.
Was wird dir am Ende denn möglicherweise fehlen, wenn du jetzt auf unabsehbare Zeit fährst? Sind es so Banalitäten wie der Blick auf die Kräne im Hafen oder doch eher das Franzbrötchen, was es in Italien nicht gibt?
Also das wird sich herauskristallisieren, wenn ich dann unterwegs bin. Aber prinzipiell gibt's ja alles überall.
So, Franzbrötchen nicht.
Das Franzbrötchen nicht, aber...
Ist dir aber auch nicht so wichtig.
Mein Arzt hat gesagt, ich soll mal weniger Zucker essen.
Ja.
Und von daher ist das jetzt nicht so schlimm. Man darf ja auch Begehrlichkeiten im Kopf haben, die einen dann immer wieder zurückziehen können. Dass man sagt, ich muss unbedingt nach Hamburg, weil ich das Franzbrötchen essen muss.
Nein, da gibt es viele andere Gründe für. Wir sind jetzt schon am Ende und dann kommen immer zwei Fragen noch auf jeden zu. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ah, super. Dort, wo ich mich wohlfühle, wo das Wetter warm ist, mit einem Haufen netter Menschen, in einem tollen Ambiente, wo man es gut aushalten kann.
Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Ja, hoffentlich hat die Politik die Kurve gekriegt und baut weniger Quatschgebäude, die kein Mensch braucht und tut mehr für Menschen, die Wohnraum brauchen und fördert mehr soziale Projekte und geht vielleicht mal mit guten Dingen voran, dass andere Städte und Länder und Bundesländer sich ein Beispiel dran nehmen könnten, dass man sagt, guck mal.
So. Ein Freak am Elbtower zur Begrüßung aller, die vom Süden hereinkommen.
Den man zum Glück
umgewandelt
hat in Wohnraum. Ja, das fände ich richtig gut. Klar, würde ich gerne einen Freak dran malen.
Gut, dann haben wir jetzt wieder Ziele, mein Lieber. Ich entlasse dich in deine Freiheit, die du jetzt genießen kannst. Ganz viel Spaß und trotzdem muss ich sagen, komm auch bald wieder, Junge. Denn Hamburg braucht dich und deine Freaks und ein paar frische Freaks sind dann ja auch immer ganz schön.
Ja.
Alles Gute und Ahoi.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier gewesen sein zu dürfen. Und das Beste ist, ich bin ja nicht weg. Ich bin ja nur woanders, mein lieber Lars.
Ja.
Und
ich komme dahin.
Du kommst dahin und ihr könnt auch alle mitkommen, weil jetzt bin ich ja im Internet immer zugegen oder ab und zu. Und dann könnt ihr mitreisen. Ja, oder wie das die jungen Leute sagen, so, ich nehme euch da mal mit, ne?
Jo, ja. Alles klar.
Bis dann.
Also, wir gehen raus.
Ahoi.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer. Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeitverlag. Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen. Jeden zweiten Montag neu.